Möchte heute weitermachen in der Reihe zum Epheserbrief, liebe Schwestern und Brüder. Und wenn ihr mitlesen möchtet, was ich ja auch immer empfehle, dann Epheser 4. Epheser 4, die Verse 1 bis 6 und 7 bis 16. Wobei der Schwerpunkt auf 1 bis 6 liegt, aber wir wollen 7 bis 16 auch hören im Zusammenhang. Und heute lese ich den Text mal nach der Elberfelder Bibel. Die Elberfelder ist ja eine, wie man sagt, eine sehr wörtliche Übersetzung. Und manchmal kommt es mir ja auch wirklich aufs Wort an, und heute ist das so. Ich sage euch noch, wo und genau das ist. Also Epheser 4, ab Vers 1. In der Elberfelder Bibel, da schreibt Paulus: Ich ermahne euch nun, ich, der Gefangene im Herrn, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Und jetzt kommen die Worte, auf die es mir ankommt heute. Mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut. Demut, Sanftmut, Langmut. Einander in Liebe ertragend. Befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen worden seid, in einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der über allen und durch alle und in allen ist. Und weiter mit Vers 7. Jedem Einzelnen von uns aber ist die Gnade nach dem Maß der Gabe Christi gegeben worden. Darum heißt es, hinaufgestiegen in die Höhe hat er Gefangene gefangen geführt und den Menschen Gaben gegeben. Das hinaufgestiegen aber, was besagt es anderes, als dass er auch hinabgestiegen ist in die unteren Teile der Erde. Der hinabgestiegen ist, ist derselbe, der auch hinaufgestiegen ist, über alle Himmel, damit er alles erfüllte. Und er hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer, zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife, zum Maß der vollen Reife Christi. Denn wir sollen nicht mehr Unmündige sein, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre durch die Betrügerei der Menschen, durch ihre Verschlagenheit zu listig ersonnenem Irrtum. Lasst uns aber die Wahrheit reden, in Liebe und in allem hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Aus ihm wird der ganze Leib zusammengefügt und verbunden durch jedes der Unterstützung dienende Gelenk, entsprechend der Wirksamkeit nach dem Maß jedes einzelnen Teils. Und so wirkt er das Wachstum des Leibes zu seiner Selbstauferbauung in Liebe. Ja, soweit mal. Nicht einfach, ich weiß, aber im Kern dann doch etwas, was uns auch ganz vertraut ist. Was Paulus hier sagt, sagen wir wahrscheinlich auch hin und wieder, wenn wir fragen, ne, wer bist du eigentlich? Sag mal, wer bist du eigentlich? So kriegt man ja zu hören, wenn man was getan hat, von dem der andere meint, dass es unangemessen sei. Das passt irgendwie nicht. Ne? Was du machst, passt nicht zu dem, was du bist. Wer bist du eigentlich? Meistens dann so, dass man sagt, das steht dir gar nicht zu. Das steht dir gar nicht zu. Aber auch andersrum kennen wir das vielleicht. So aus der Erziehung, dass wir schon mal unseren Kindern sagen, weißt du nicht, wer du bist? Ja, aber bei Meyers darf man das und das. Und wir sagen, ja, aber bei Böhmes machen wir das anders. Böhmes machen das so. Aha. Weißt du nicht, wer du bist? Mag ja in anderen Familien so sein, dass man die Dinge so macht. In unserer Familie macht man sie so. Also so ungefähr, sage ich mal, redet Paulus hier mit der Familie Gottes, der Gemeinde in Ephesus und andernorts und eben auch mit uns. Wisst ihr, wer ihr seid? Er erinnert sie an ihr neues Sein, die Geschwister in Ephesus und andernorts, erinnert sie an ihre göttliche Berufung, und auch wir werden heute Morgen erinnert an unser neues Sein, von dem Paulus in den vorigen Kapiteln des Briefes ja lang und breit gesprochen hat. Wir werden wieder darauf angesprochen und erinnert an unsere göttliche Berufung. Und das heißt immer auch, dass wir uns nicht selbst zu Christen gemacht haben, sondern Gott hat uns dazu gemacht. Es ist nicht unser Ding, es ist Gottes Sache. Gott hat uns dazu gemacht. Er hat uns dazu geboren, neu geboren. Nichts weniger behauptet das Evangelium von Jesus Christus. Also, wisst ihr, wer ihr seid? Liebe Schwestern und Brüder, ihr seid Gottes Kinder. Teuer erkauft. Neulich hat mir schon jemand frohe Ostern gewünscht. War sicher ein Scherz. Bis Ostern ist ja noch ein bisschen hin. Andererseits, es gilt ja immer und jeden Tag, was an Ostern passiert ist. Jeder Sonntag ist ein kleines Osterfest, auch heute. Also, was gilt? Das, was Jesus da getan hat in Kreuz und Auferstehung. Der Triumph am Ostermorgen nach der Katastrophe von Karfreitag. Und das alles ja nicht als eine Show, damit wir was zu sehen kriegen zu unserer Unterhaltung, sondern echtes und wirksames Geschehen. Jesus hat den Tod besiegt und ist lebendig auferstanden, um uns neues Leben zu geben, echt und wirklich. Und es geschieht wirksam in denen, die sich auf Jesus einlassen, die ihm vertrauen, die diesem Gott vertrauen, der in Jesus Mensch geworden ist, damit wir neue Menschen werden können, Menschen Gottes. Kapiert?
Amen.
Gut. Also lebt auch so. Liebe Schwestern und Brüder, dann lebt auch demgemäß, lebt die Hoffnung, die in euch ist, und lasst euch nicht wieder zurückfallen in die Finsternis, aus der heraus ihr gerade ins Licht geboren seid. Ihr seid etwas Besonderes und besonders kostbar, Gottes Kinder, Himmelsbürger, ein priesterliches und königliches Geschlecht, Hochadel sozusagen. Und ja, Adel verpflichtet, ne? Adel verpflichtet, auch uns. Und unsere Verpflichtung sieht so aus, dass wir entsprechend unseres Christseins auch miteinander leben in der Gemeinde. Da fängt's an, da hört's nicht auf. Aber da fängt's an, liebe Schwestern und Brüder, wenn es da nicht lebt, in der Familie Gottes, dann ja nirgends das neue Leben. Und das heißt dann eben ganz praktisch, in der neuen Familie Gottes gibt es gewisse Sachen nicht. Okay. Sollte es nicht geben. Sollte es nicht geben. Eben weil es die Familie Gottes ist. Und dann sind wir schon so geneigt, unser Haupt zu neigen, oder? Und erwarten an eine Standpauke all die Sachen, die wir machen, aber nicht sollen. Aber Paulus ist ein guter Pädagoge. Paulus zählt jetzt hier nicht auf, was wir alles nicht tun sollen, sondern er zählt auf, was wir tun sollen. Das sage ich ja immer wieder auch mal und ist wirklich eine wichtige Erkenntnis. Man kann sich selbst und andere nicht wirklich negativ motivieren. Das bringt nicht viel. Motivieren muss man positiv. Ja? Man muss sich und andere auf den Geschmack bringen, dass es gut ist, das andere. Und Paulus macht es hier genauso. Er zählt nicht auf, was wir alles so für einen Mist in unserem Leben verzapfen, sondern er sagt das, was es eigentlich geben soll. Und das sagt Paulus hier deutlich. Und zwar sagt er, Mut soll es geben, dreifach. Deswegen die Elberfelder. Ja, weil die das so passend übersetzt. Demut, Sanftmut, Langmut. Langmut ist sonst oft mit Geduld übersetzt, ist ja irgendwie dasselbe, aber wie gesagt, hier kommt es mir aufs Wort an, dreimal mutig, Demut, Sanftmut, Langmut. Das soll es in unserem Leben geben, in unserem neuen Leben als Christen. Und dazu gehört schon was. Das kommt auch nicht einfach so. Demut. Jemand sagte, das ist Dienmut, Dienemut, mutig dienen. Denkt man vielleicht nicht im ersten Moment dran, dass es dazu Mut braucht, aber beim zweiten Hinschauen vielleicht wird uns das schon klar, dass das Mut braucht zu dienen. Ich muss es wagen, mich einzubringen. Das ist schon ein mutiger Schritt, zu sagen, ja, ich bringe mich ein, ich packe mit an. Viel eher kommt uns ja so der Gedanke, ach, ich doch nicht. Ich bin so klein und nutzlos, ich kann das gar nicht. Lass mal andere ran. So eine falsche Bescheidenheit, liebe Schwestern und Brüder, die kann geradezu lästerlich sein. Ja, wenn ich von mir so klein denke, dass ich ja zu nichts nütze bin, dann hat Gott mich also gar nicht begabt und dann mache ich Gottes Werk ja im Grunde auch klein. Hat Gott bei mir irgendwie einen Fehler gemacht, ne? Hat er irgendwie versagt. Wo ich doch gerade eben gehört habe, dass ich wer bin und auch was kann. Dann kann ich doch nicht hingehen und sagen, och, ich doch nicht. Nur, dass wir natürlich unsere Gaben nicht einsetzen, um andere zu übertrumpfen. Schau, was ich alles bin und kann. Das ist das Weltspiel, das kennen wir. Das ist natürlich nicht gewollt. Aber Gaben einbringen, um ja auch anderen dazu zu verhelfen, ihr Potenzial zu entwickeln, um es mal so zu sagen. Einander an die Hand nehmen, miteinander anpacken, einander dienen, einander helfen. Das soll sein. Und da ist jeder wichtig. Da ist jeder wichtig. Nach Gottes Willen ist das nicht die Aufgabe von 3 bis 4 Spezialisten, sondern jeder ist wichtig. Genauso wie im Körper jedes Organ wichtig ist. Kein Organ ist überflüssig im Körper, nicht mal der Blinddarm. Und so ist auch in der Gemeinde keiner überflüssig. Du kannst nicht wirklich sagen, oh, mich braucht es dann nicht. Wie gesagt, ich bin so klein und unbedeutend. Falsch. Es braucht jeden. Jeder ist nötig, an seinem je eigenen Platz. Aber da wird er dann auch gebraucht. Das wird er dann in den Versen 7 bis 16 entfaltet. Da macht Paulus das ja deutlich und spricht von den Organen der Gemeinde. So sage ich das mal. Und einige werden genannt. Hirten, Lehrer, Evangelisten, Apostel, Propheten. Das sind so klingende Namen, die werden genannt, als von Gott gegeben, als Geschenk, aber zur Auferbauung aller. Es sind Werkzeuge zum Dienst, damit die Gemeinde aufgebaut wird und dienen kann. Nicht gegeben zum Herrschen und auch nicht für Ego-Trips. Ich kann das immer gar nicht so gut vertragen, wenn Leute mich mit Herr Pastor anreden. Manche tun das, ist auch nett und lieb gemeint, aber das ist nicht wichtig. Ja? Dafür ist das nicht da. Sondern zum mutigen Dienen an den Schwestern und Brüdern von Jesus. Und mehr sind ja auch die speziellen Diener nicht. Auch Apostel sind nicht mehr als Diener an der Gemeinde Gottes. Allerdings kann es mehr auch nicht geben, nicht? Das ist die größte Ehre, die es geben kann. Demut. Sanftmut. Das zeigt uns Jesus, was das bedeutet. Sanftmut. Das preist er selig. Der Mut zum Großzügigsein, dem anderen Gutes unterstellen. Und auch da komme ich so mit den Erfahrungen der letzten Woche und habe wieder gespürt, wie schnell das bei uns eben doch anders ist. So, wenn so ein Automatismus da ist, dass man dem anderen immer erstmal nichts Gutes unterstellt. Ja? der will mir Böses, das kann ja gar nicht anders sein, der will mir irgendwas wegnehmen, der will irgendwas, was ich nicht will. Das ist sofort der Gedanke, und der ist nicht immer richtig, nicht mal außerhalb der Gemeinde. Innerhalb der Gemeinde müssen wir aber doch dem anderen Gutes unterstellen. Ich denke immer dran, wie ich hier vor vielen Jahren zum Prüfungsgespräch antreten musste, so im Vikariat, ne, so wurde darüber beschlossen und gesprochen, und Sieglinde meinte noch, na, jetzt bist du bestimmt aufgeregt und ein bisschen bange und so. Und ich sage, erstaunlicherweise nicht, weil ich gehe ja zu meinen Brüdern und Schwestern und die wollen mir nichts Böses, ne? Woanders in der Welt hätte ich das wahrscheinlich anders empfunden, ne? Wenn ich woanders hätte erscheinen müssen, weil da hätte ich auch gedacht, ne? Ob die mir Gutes wollen, ob die mir wohlgesonnen sind, weiß ich ja nicht, ne? Aber in der Gemeinde gehe ich davon aus und unterstelle euch allen Gutes. Und vergeben können. Ja, natürlich treten wir uns immer wieder auch mal auf die Füße. Man wird auch in der Gemeinde enttäuscht, ist ja keine Frage, natürlich. Sanftmut bedeutet dann vergeben können. Ja, vergeben können. Und keine Angst haben, zu kurz zu kommen. Muss mich nicht mit Ellbogen nach vorne drängen, weil mich sonst keiner sieht oder ich vergessen werde. Das ist alles gar nicht nötig. In der Welt ist es anders, ich weiß. Aber Gott sei Dank in der Gemeinde nicht so. Unser Gott hat Gnade die Fülle. Er kann großzügig sein und ist es auch. Und seine Kinder sollen das auch sein. Wir brauchen uns das Leben nicht mit Gewalt zu nehmen. Wir bekommen es geschenkt und können es weiterschenken. Sanftmut. Der Mut zum Großzügigsein. So wie Jesus. Und auch Langmut, Geduld. Langmut ist auch eine Eigenschaft Gottes. Niemand ist so geduldig wie er. Schau auf dein Verhältnis zu Gott. Meinst du nicht, dass Gott viel Geduld mit dir haben muss? Also mit mir muss er viel Geduld haben. Das weiß ich ziemlich sicher. Aber er hat Geduld. Gott sei Dank. Niemand ist so geduldig wie er. Er lässt Zeit. Darum geht's ja. Gott lässt mir Zeit. Zeit zur Umkehr. Zeit zum Leben, zur Bewährung als Christ. Langmut ist der Mut zum Aushalten, zur Geduld, die dem anderen Zeit lässt. Haben wir in der Welt auch eher selten, ne? Das musst du bis jetzt geschafft haben. Bist du immer noch nicht fertig? Hast du es immer noch nicht geschafft? Gott gibt uns Zeit. Er ist langmütig. Er kann aushalten. Er hat Geduld. Und er lässt Zeit. Zeit, zu sich zu kommen. Zeit, sich zu ändern. Er bricht nichts übers Knie, weil er dich nicht zerbrechen will. Und so wie Gott mit uns langmütig ist, so sollen wir auch untereinander diesen Mut aufbringen. Miteinander Geduld zu haben. Und ich weiß, wie das nerven kann, wenn der andere nach Jahren immer noch so ist, wie ich denke, dass er nicht sein sollte. Oder sich so verhält, wie ich denke, das ist aber doch nicht gut. Und dann ist mein langer Atem gefragt. So geduldig, wie Gott mit mir ist, so soll ich mit den anderen auch sein. Mein langer Atem ist gefragt. Wenn ich wieder mal feststelle, es hat sich ja immer noch nichts geändert. Tief durchatmen, langen Atem haben. Gott ist geduldig. Wir sollen es auch sein. Miteinander. Und sind wir eine solche Gemeinde? Nix sagt. Aber sind wir wenigstens auf dem Weg zu einer so mutigen Gemeinde, die Gott die Ehre gibt und den Menschen wohltut durch diesen dreifachen Mut? Demut, Sanftmut, Langmut. Und wie kann das gelingen? indem wir uns einander in Liebe ertragen, wie Jesus auch uns in Liebe erträgt. Und ich kann euch gar nicht sagen, wie ich innerlich juble über diese Formulierung und ich manchmal auch merke, dass Leute das gar nicht so verstehen, warum ich hier so happy bin, dass das in der Bibel steht. Wir müssen einander nur ertragen. Ertragen. Ertragt einander in Liebe. Ja? Ich muss nicht alles toll finden. Ich muss nicht zu allem begeistert zustimmen. Ich muss nur ertragen. In Liebe ertragen. Das annehmen, dass ich nicht Gottes Einzelkind bin, sondern dass es Geschwister gibt, die ich mir nicht ausgesucht habe. So ist das nun mal in der Familie, ne? Aber ich muss sie ertragen in Liebe. Natürlich menschelt's in der Gemeinde. Je länger man dabei ist, umso mehr weiß man das und könnte viel aufzählen. Und das macht uns Mühe, natürlich. So vieles ist eben nicht, wie wir denken, dass es sein sollte. Aber Gott macht das auch Mühe. Du, ich, das ist mir auch mal früh in meinem Christsein so deutlich geworden, als ich in so einer Phase war, wo ich mich arg über die Gemeinde beklagen musste, wo Jesus mir dann irgendwann gesagt hat, lieber Roland, das mag schon alles richtig sein, aber du machst den anderen auch Mühe. Du bist ja auch nicht so, wie du sein solltest. Du bist ja auch noch auf dem Weg. Also, ja, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat zu Gottes Lob, heißt an anderer Stelle. Gott macht es auch Mühe, aber er liebt uns und er hält an uns fest. Gott hält an dir fest, egal wie viel Mühe du ihm machst. Er wird dich nie in die Wüste schicken. Er hält an dir fest. Und wir? Wir müssen das immer wieder neu einüben, denke ich. So wie man ein Musikinstrument immer neu einüben muss, bis es einem zur zweiten Natur geworden ist. Die Musiker werden euch das bestätigen. Man muss das üben, üben, üben. Wenn man mit dem Üben aufhört, dann wird es wieder schlechter. Man muss das üben und so richtig gut ist es, wenn man gar nicht mehr nachdenken muss, ne? Wo man da auf der Gitarre die Griffe findet. Es ist in Fleisch und Blut übergegangen, dann ist es gut. So soll es auch mit uns geistlich werden. Und bei dem Beispiel fällt mir ein, was mal ein Dirigent gesagt hat auf die Frage, was wohl der schwierigste Part im Orchester sei, Leonard Bernstein. Der wurde mal gefragt, was ist denn der schwierigste Part im Orchester? Und er sagt, die zweite Geige. Weil erste Geigen gibt's viele, ne? Jeder will die erste Geige spielen und spielt sie mit Hingabe. Ha! Aber wer spielt mit gleicher Begeisterung und Hingabe die zweite Geige? Das ist der schwierigste Part im Orchester und in der Gemeinde von Jesus auch, denke ich. Weil es auch da um Harmonie geht, sagt Paulus hier, um Einheit. Paulus benutzt ein Wort, das in der damaligen Wissenschaft gebraucht wurde, um die Harmonie des Kosmos zu bezeichnen. Also wenn die Gemeinde so ein Organismus, ein harmonisches, zusammengefügt sein soll von Gott, dann geht es nicht anders als so wie gerade beschrieben. Die Einheit der Gemeinde, die Gott schenkt durch das Miteinanderwirken. Erste und zweite Geigen mit gleicher Begeisterung und Hingabe. Jeder an seinem Platz, dreimal mutig. So bezeichnet Paulus hier die Einheit der Gemeinde. Das ist nicht zu schaffen, aber zu bewahren. Gegeben ist die Einheit durch den Frieden, den Jesus schenkt, den er am Kreuz gemacht hat für uns. Und dieses Friedensband, das unseren Haufen zusammenhält, das beschreibt Paulus in den Versen 4 bis 6. Ein Leib, ein Geist, wie ihr auch berufen worden seid, in einer Hoffnung eurer Berufung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der über allen und durch alle und in allen ist. Er hat uns zu seinen Kindern gemacht und zu Schafen seiner Weide, nicht wir selbst, heißt schon im Psalm 103. Aber da wir es nun sind, sind wir auch verpflichtet, entsprechend zu leben. Als Christen sollen wir wissen, was sich für uns gehört. Ein dreifacher Mut. Demut, Sanftmut, Langmut. Das gegenseitige Ertragen in Liebe und das Bewahren der Einheit durch das Band des Friedens. Damit Christsein glaubwürdig gelebt werden kann, lobt Paulus die gemeinsame Grundlage. Wir sind ein Leib und jeder Mitchrist gehört ein Stück weit zu mir. Und wir können lernen, den anderen in Liebe zu achten. Wir atmen einen Geist. Gott hat ihn in unsere Herzen gegossen. Wir haben eine Hoffnung, die sich auf den Auferstandenen gründet. Wir haben einen Herrn, Jesus Christus, unsere letzte Autorität. Wir sind zusammengeschlossen durch den einen Glauben und die eine Taufe. Wir können den Bund Gottes mit uns jeden Tag erneuern, denn der Gott und Vater von uns allen umgibt uns, bewegt uns, wohnt in uns. Ist vielleicht ein bisschen sehr abstrakt. Ich will noch ein Beispiel nennen, um das zu verdeutlichen, wie Gemeinde sein sollte. Wie ein Bienenschwarm. Ein Bienenschwarm, der im Winter eine wärmende Kugel um die Königin bildet. Wenn es dann wieder wärmer wird, dann schwärmen alle aus und tun ihren Dienst. Aber ohne Königin in der Mitte verliert sich der Schwarm. Und so ist die christliche Gemeinde auch eine Gemeinschaft, die zusammengehalten wird durch den Glauben an Jesus Christus, den gemeinsamen Mittelpunkt, der Eigenleben und Eigenverantwortung erst möglich macht, aber auch Wärme und Geborgenheit und Einheit. Die Bienen muss man dazu nicht ermahnen und schon. Also hören wir noch einmal Paulus in heutigem Deutsch. Lebt so, wie es sich für Menschen gehört, die Gott in seine Gemeinde berufen hat. Amen.